setze direkt fort, weil das war schon eine sehr gute Einleitung. Ich möchte zuerst mit euch ein bisschen über den Vorsatz Gottes sprechen, weil, wie der Bruder gerade gesagt hat, es gibt viele Gründe zu beten, gell? Aber das Gebet der Gemeinde hängt stark damit zusammen, den Vorsatz Gottes voranzubringen. Jemand hat mal gesagt, es ist wie Schienen legen, damit da die Eisenbahn fahren kann. Deshalb, denkt nicht, ich habe den Faden verloren, vielleicht. Aber erstmal möchte ich über diesen Vorsatz reden. Aber es geht um das Gebet. Gell? Ich habe es nicht vergessen. Aber ich denke, die Apostelgeschichte ist sehr gut dazu geeignet, damit wir sehen können, was das Wort sagt, was dieser Plan Gottes ist, gell? Was dieses Evangelium ist, wofür wir uns, oder der Paulus sagt es, sie mühen sich dafür ab und kämpfen. Gell? Da auch gleich eine kleine Korrektur auf meiner Zusammenfassung. 1. Timotheus 4, Vers 10 muss das heißen. Da fehlt eine Null, die ist verloren gegangen. 1. Timotheus 4, Vers 10. Genau. Und noch eine kleine Bitte. Mein Handy ist gerade anderweitig beschäftigt. Elias, kannst du mir so um halb ungefähr kurz Handzeichen geben? Ja? Einfach kurz winken. Genau. Dass ich so ein bisschen eine Orientierung in der Zeit habe. Vielen Dank. Genau, dann ich lese euch mal vor. Römer 1, Vers 16. Wir kommen dann auch noch zu den Versen. Aber erstmal ein bisschen über diesen Vorsatz. Das möchte ich herausarbeiten mit euch. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Für den Juden zuerst und auch für den Griechen. Bei den Griechen sind wir auch mitgemeint, die Nationen. Es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Amen. Und wenn wir nochmal an den Anfang der Apostelgeschichte gucken, das ist ja ein Bericht, den hat Lukas geschrieben. Und er sagt in Vers 1, spricht er von einem ersten Bericht. Einfache Frage, was ist der erste Bericht? Apostelgeschichte ist der zweite. Genau, Lukas Evangelium ist Teil 1 sozusagen. Und da schreibt Lukas, also Lukas 1, 1 bis 5, nachdem es schon viele unternommen haben, eine Erzählung von den Dingen abzufassen, die unter uns vollbracht worden sind, wie sie uns die überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Gehilfen des Wortes geworden sind, habe auch ich es für gut angesehen, nachdem ich allem von Anbeginn genau nachgegangen bin, es dir, edelster Theophilus, der Reihe nach zu schreiben, damit du völlig die Zuverlässigkeit dessen erkennst, wovon du unterrichtet worden bist. Das ist doch mal eine gute Grundlage. Es ist völlig zuverlässig. Und unser Bruder hat es genau nachgeprüft. So einen Bericht haben wir hier. Teil 2 Apostelgeschichte. Und auch hier in Apostelgeschichte 1 schreibt er ja, in Vers 3, dass sich der Herr Jesus nach seinem Leiden lebendig erzeigt hat durch viele sichere Beweise. Diesen Vers fand ich sehr gut. Viele sichere Beweise. Darauf ruht unser Glaube. Und darüber reden wir heute Abend. In Stuttgart hatten wir gerade die Petrusbriefe auch und Petrus sagt, wir sind nicht klug erdachten Mythen gefolgt. Sie waren sich durchaus bewusst, was ein Mythos ist und konnten das unterscheiden. Und wie Lukas sagt, er hat es genau nachgeprüft. So, das ist die Grundlage, davon reden wir. Es sind nicht irgendwelche ausgedachten Geschichten, irgendwelche Mythen, sondern es ist wirklich sicher. Ist doch wunderbar. Und können jetzt auch ein bisschen reingehen noch. Ich habe so den Eindruck, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, also ich möchte ein bisschen in die Breite gehen auch in der Apostelgeschichte, dass wir da so ein bisschen ein Bild herausarbeiten. Und ich habe den Eindruck, im ersten Kapitel, das ist so ein bisschen die Kurzzusammenfassung des Vorsatzes, die ganz kurze Zusammenfassung. Ja, der Herr sagt, sie sollen in Jerusalem bleiben, bis sie den Geist empfangen, gell? Und dann sagt er, also ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, das ist Vers 8, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und dann wird der Herr mit einer Wolke hochgehoben und die Engel sagen dann noch in Vers 11 den Aposteln, dieser Jesus, der von euch in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise kommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Das meine ich mit ganz kurzer Zusammenfassung des Vorsatzes, ja, bis zur Wiederkunft. Und so lange sollen sie Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Da habe ich auch eine kleine Frage. Wer kann mir sagen, wie weit ist das Evangelium, geografisch gesprochen, gekommen in der Apostelgeschichte? Wo findet das erste Kapitel statt und wo das letzte? Ja, also das erste Kapitel ist ja in Jerusalem und das letzte ist Paulus in Rom. Luftlinie sind das 2300 Kilometer, sagt das Internet. Also so weit hat es sich bewegt in der Apostelgeschichte. So weit ist das Evangelium schon mal vorangekommen. Aber es geht noch weiter. Das ist ja auch für uns. Auch wir sollen diese Zeugen sein. Wir stehen in diesem Vorsatz drin. Zeugen zu sein bis an das Ende der Erde, das ist noch für uns übrig. Da gibt es noch ein bisschen. Und ein Vers, der mir auch immer sehr gefällt in Apostelgeschichte, ist in Kapitel 3, Vers 21. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten seit alters geredet hatte. Ja, dieser Begriff Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, der tröstet mich immer, gerade jetzt, wenn ich rausgucke. Ich finde es schon ein bisschen traurig, wenn alles so trocken ist. Und es gibt natürlich viele Probleme in der Welt, gell? Aber das ist nicht das, was uns ablenken soll, gell? Es gibt Probleme mit sozialer Gerechtigkeit, mit Ungerechtigkeit, mit Krieg und allem Möglichen. Und Umweltschutz ist natürlich auch ein Thema. Und wir sollen natürlich auch, wo wir können und den Eindruck haben, Gutes tun, klar. Aber es ist heute nicht unsere Aufgabe, diese Dinge zu reparieren, gell? Sondern es wird die Zeit der Wiederherstellung aller Dinge kommen. Und dann wird der Herr sich drum kümmern, gell? Sowohl um die Natur, um den Krieg bzw. Frieden dann, soziale Gerechtigkeit. Das wird alles kommen im tausendjährigen Reich. Wird der Herr alle Dinge wiederherstellen. Aber heute haben wir eine andere Aufgabe. Heute sind wir diese Zeugen, gell? Und wir haben auch schon gesehen, als der Geist dann kam, sie waren eins, einmütig beisammen. Und der Herr hat auch gewirkt, dass sie ihren Besitz verkauft haben, zumindest teilweise, und auch einander versorgt haben. Und heute sind wir auch in diesem Plan, gell, im Aufbau seiner Gemeinde. Darum geht es heute. Nicht um die vielen anderen Dinge. das wird der Herr dann zu seiner Zeit tun und ganz schnell und problemlos. Aber heute geht es um den Aufbau der Gemeinde. Das ist heute sein Vorsatz. Da sind wir mit drin. Und wenn wir nochmal in Kapitel 1 gucken, 1 Vers 14, da fängt es eigentlich schon an, dass sie zusammen beten. Diese alle blieben einmütig im Gebet mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Und der Abschnitt heute Abend fängt ja auch wieder damit an, dann in Vers, also Kapitel 4, 24. Und als sie es hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Da haben sie auch wieder gebetet. Also es kommt immer wieder vor, das Gebet. Das ist mir da so aufgefallen, gell? Immer wieder einmütig beten sie. Genau. Und jetzt nochmal ein bisschen ein Streifzug durch die Apostelgeschichte. Was wir schon heute Morgen hatten, Paulus und Johannes vor dem Synedrium. Ja, das Synedrium war ja ein religiöses, aber auch weltliches jüdisches Gericht. Es war die höchste Autorität in Israel. Und dort einfach zu sagen, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, das ist ein starkes Stück. Ja, ich stand noch nie vor Gericht, aber ich glaube, ich würde mich nicht trauen, dem Richter zu sagen, egal was du mir für eine Strafe androhst, ich mache einfach weiter. Also das ist schon ein starkes Stück. Aber es war ein wichtiger Schritt, gell? In der Gemeinde haben wir keine religiöse Autorität in diesem Sinne, sondern die Autorität ist der Herr. Und das kommt auch gleich in Apostelgeschichte. Dann in Kapitel 5 sehen wir ja Ananias und Sapphira. Ja, der Herr greift ein. In der Gemeinde regiert der Herr. Und was wir auch schon hatten, sie haben sich ja noch im Tempel versammelt am Anfang. Aber als Stephanus dann seine Rede hält, ich fand die immer sehr verwirrend, muss ich sagen. Weil sie rufen da ja falsche Zeugen auf und die sagen, der hat gesagt, dass Jesus den Tempel abreißt und in 3 Tagen wieder aufbaut. Und dann gibt er da eine Rede, die fängt an bei Abraham. Ich habe nie verstanden, was er damit sagen will. Aber was Stephanus da herausarbeitet, ist eigentlich, wie Gott vorangeht. Wie seine Offenbarung voranschreitet. Und der Höhepunkt ist Verse 48, 49. Also wir sind in Apostelgeschichte 7, 48, 49. Da sagt Stephanus, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Häusern, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist die Stätte meiner Ruhe? Ja, der Herr ist vorangegangen. Schritt für Schritt, erst mit Abraham und hat sich immer weiter offenbart. Und hier sagt Stephanus, jetzt ist der Herr weitergegangen. Gell? Er baut die Gemeinde. Er wohnt nicht in diesem Tempel. Der hatte seine Zeit. Und gewissermaßen gab es auch eine Übergangszeit. Also so bis zum Jahr 70, dann wurde ja der Tempel durch die Römer zerstört. Dann war Schluss. Aber so lange gab es eine Übergangszeit. Und ich denke, wir können darin auch sehen, wie der Herr mit uns handelt. Er hat nicht einfach gesagt, also ab morgen 8 Uhr seid ihr alle Christen. Das heißt, keine Opfer mehr, kein Tempel, keine Beschneidung, keine Speisegesetze. Nein, das hatten sie von Jugend auf gelernt. Und der Herr respektiert auch das Gewissen. Gell? Ich denke, das ist nicht so einfach. Wenn ich immer gelernt habe, du darfst nicht mit Heiden zusammen essen. Und plötzlich soll ich es tun. Das ja, ist auch schwierig. Auf uns übertragen, ihr kennt es, vielleicht kommt jemand neu in die Versammlung, er hat lange Haare, besonderen Kleidungsstil. Und langsam geht es voran. Der Herr gibt Licht, die Menschen verändern sich, es geht voran. Und auch in der Apostelgeschichte kommen wir dann zu Kapitel 10, 28. Das ist die Geschichte mit Cornelius. Und da sagt auch der Petrus, er sagt ihnen, ihr wisst, also Apostelgeschichte 10, 28. Ihr wisst, wie gesetzlos es für einen jüdischen Mann ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder zu ihm zu kommen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Ja, es geht weiter. Es wird klarer. Wir haben keine Unterschiede in der Gemeinde. Nicht Jude, nicht Grieche. Wir sind eins gemacht durch den Herrn, gell? Keine Speisegebote mehr. Das ist eine andere Heiligkeit heute, nicht eine äußerliche. Und Kapitel 15 kennt ihr sicher. Da kommen welche von Judäa herab. Also 15,1 kommen zur Gemeinde und sie sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen nach dem Brauch des Mose. Also ihr seht, es war am Anfang nicht so einfach. Es war nicht so eine Umstellung einfach, sondern es war noch viel unklar. So. Und der Herr musste Klarheit schaffen. Und der Petrus löst das sehr intelligent. Wenn ihr mal guckt in Vers 7, er argumentiert, ja, ich bin ja zu Cornelius gegangen, habe erzählt, was passiert ist und dann hat Gott den Heiligen Geist gesendet. Ich bin nicht der, der einfach zu den Nationen gegangen ist, sondern Gott hat sie auch bestätigt. Ja, das meine ich jetzt ganz intelligent. Kapitel 15, Vers 7. Also er sagt, ihr wisst, dass Gott mich seit den Anfangstagen unter euch erwählt hat, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat für sie Zeugnis abgelegt, indem er ihnen ebenso den Heiligen Geist gab wie auch uns. Und er hat in nichts einen Unterschied zwischen uns und ihnen gemacht und hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Was versucht ihr denn nun Gott, indem ihr ein Joch auf den Hals der Jünger legt, was weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden, auf dieselbe Weise wie auch sie. So ist es heute. Wir haben nicht dieses jüdische Gesetz, keine äußerliche Beschneidung. Und im nächsten Teil gibt es, also in der Apostelgeschichte, verschiedene Situationen, wo wir auch sehen, das Evangelium hat nichts zu tun, zum Beispiel mit Spiritismus. Also diese Frau mit dem Pythongeist in Kapitel 16, Paulus treibt ihn dann irgendwann aus. Der Herr braucht dieses Zeugnis von den unreinen Geistern nicht. Ich weiß nicht, wie würden wir uns fühlen, wenn jetzt irgendein schlimmer Verbrecher sagen würde, also der ist super gut. Ich möchte das nicht. Wenn mir ein Bankräuber sagt, dass ich ein super Typ bin, das Zeugnis brauche ich nicht. Und gell, wir sehen auch an dieser Begebenheit mit diesem Geist, das Evangelium hat nichts mit dieser Welt, mit dieser Geisterwelt zu tun, mit den gefallenen Geistern. In Kapitel 17, ab Vers 14, da ist Paulus auf dem Areopag und er diskutiert da mit den griechischen Philosophen, den stoischen und epikureischen. Und auch da stellt er dar, gell, dass das Evangelium ist was ganz anderes. Es hat nichts mit Philosophie zu tun. Wir betreiben hier keine Philosophie. sondern wir wissen wirklich, worum es geht. Wie ich am Anfang gezeigt habe, gell? Lukas ist dem Ding genau nachgegangen. Er war Augenzeuge. Es ist nicht ein Herumspekulieren, so könnte es sein und der Nächste stellt es wieder auf den Kopf. So ist die Philosophie. Oder es geht dann auch weiter mit Demetrius zum Beispiel, diesem Schmied, der seine Götzenfiguren verkaufen wollte, Kapitel 19, 26. Gell, damit hat das Evangelium auch nichts zu tun. Und am Ende ist Paulus öfters vor Gericht und verteidigt das Evangelium. Also das Evangelium hat auch nichts mit der Politik zu tun, sondern es ist was ganz anderes. Wir haben nichts mit der Politik zu tun, nichts mit der Philosophie, nichts mit dem Heidentum und auch nichts mit der Religion, sondern es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Ja. Und vielleicht auch noch ein interessanter kleiner Punkt. In Apostelgeschichte 8, ab Vers 26, da haben wir die Geschichte von Philippus und dem Äthiopier. Die Äthiopier kommen von Ham. Das ist ein Nachfahren von Ham. In Kapitel 9 haben wir den Saulus, wie er sich bekehrt. Saulus war, oder Paulus war Semit, gell, von Sem. Und in Kapitel 10 haben wir Cornelius, den Römer. Der ist von Japhet, so wie wahrscheinlich wir auch, die meisten von uns. Also Sem, Ham, Japhet, das ist die ganze Menschheit, alle Völker. Für alle Völker ist das Evangelium. Ein kleiner Hinweis. Und jetzt können wir mal ein paar Verse noch zusammen lesen. Apostelgeschichte 6, Vers 7. Alle zusammen. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Auch eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Und dann 9,31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und wurde aufgebaut und sie ging in der Furcht des Herrn voran und mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Und dann 12,24. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Amen. Und noch 16, Vers 5. So wurden die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen täglich zu an Zahl. Amen. Und 19, Vers 20. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und war kräftig. Amen. Und die zwei letzten Verse lesen wir noch in Apostelgeschichte, Kapitel 28. Es geht um Paulus in Rom. Und er blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, verkündigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Amen. Das ist doch wunderbar auch zu sehen, gell? Es wächst immer weiter, es nimmt weiter zu, geht immer weiter voran und lässt sich nicht aufhalten. So. Ich hoffe, dass das ein bisschen Motivation auch Ich möchte euch nicht einfach sagen, wir sollen beten, ihr müsst beten, sondern wir sollen sehen. Gell? Wir stehen in einem großen Plan. Heute geht es um den Aufbau der Gemeinde. Dafür sollen wir einstehen. Und es ist wirklich etwas Besonderes. Es hat nichts mit dieser Welt zu tun. Es ist ganz getrennt von dieser Welt. Und in diesem Kampf stehen wir. Ja, es gibt da, habe ich euch ja gezeigt, verschiedene Widerstände aus der Welt, der Religion, der Politik. Und jetzt können wir mal zusammen auch unseren Abschnitt lesen. Dieser Abschnitt steht übrigens auch wieder zwischen zwei Widerständen. Wir haben dieses Synetrium, die wollen ihnen Einhalt gebieten, zuerst in Kapitel 4 bis Vers 22. Sie verbieten ihnen im Namen Jesu zu reden. Und dann in Kapitel 5 haben wir auch wieder Widerstand, diesmal von innen. Immer Widerstand. Aber dazwischen ist das Gebet. Also Apostelgeschichte 4, 23 bis 31, alle zusammen würde ich vorschlagen. Nachdem sie nun sie zu den Iren, was die hohen Priester und sprachen: Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast, das Meer und alles, was in ihnen ist, den Heiligen Geist durch den Mund unseres Vaters Davids, des Knechtes, gesagt hast, warum toben die Nationen und ersannen die Völker, was nichtig ist? Die Erde tratete zusammen und versammelten sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Ja, wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du salbt hast, Herodes und Pontius Pilatus, den Nationen und den Völkern von Israel, zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Sklaven dein Wort, mit allem Freimut zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte der Ort, in dem sie versammelt waren. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Amen. Amen. Sie kamen zu den Iren. Das ist gut. Wir gehören zusammen. Habe ich schon in der Kinderversammlung gesungen. Amen. Sie kamen zu den Iren und dann beten sie. Das ist auch gut. Sie berichten es, was passiert ist. Und die Geschwister, als sie es hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Sie berieten nicht, was kann man tun, sondern sie haben gebetet. Das ist doch wirklich ein Vorbild für mich. Ich falle so oft in Beratungen und Analyse. Aber erstmal beten, direkt zu dem gehen, der Himmel und Erde gemacht hat. Das fand ich auch sehr ermutigend. Sie beten zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich glaube, manchmal sind wir uns nicht so bewusst, zu wem wir beten. Unser Gott hat Himmel und Erde gemacht. Und er ist unser Erretter. Der Schöpfer ist auch unser Erretter. Und zu ihm beten wir. in 2. Mose 20, 11 oder Psalm 146, 6 steht das zum Beispiel auch fast wörtlich, der Himmel und Erde gemacht hat und das Meer und alles, was in ihnen ist. Also es ist eigentlich auch das Wort, was sie da nehmen als Grundlage für ihr Gebet. Und ihr könnt euch mal aufschreiben, um ein bisschen Zeit zu sparen. Jeremia 32, Vers 17, da betet Jeremia und auch er verwendet genau diese Formulierung. Herr, der du Himmel und Erde gemacht hast und das Meer und alles, was in ihnen ist. Und in 2. Könige 19, 15 bis 16, da betet Hiskia und auch er spricht den Herrn genauso an. Das fand ich interessant, dass sie dieses Bewusstsein hatten, zu wem sie gebetet haben. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihm gehört alles. Und in Vers 28 in unserem Abschnitt, Apostelgeschichte 4, 28, da sagen sie auch, zu tun, was deine Hand und dein Rat vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Der Herr sitzt auf dem Thron. Das ist sehr gut immer zu sehen. Gerade in den Büchern, wo viel Gericht ist, zum Beispiel in Hesekiel oder Offenbarung, haben wir auch am Anfang immer den Thron Gottes. Es ist gut zu sehen, der Herr sitzt auf dem Thron. Und es hat alles, was passiert ist, war nach Gottes Ratschluss. Und dann in Vers 25, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters Davids, seines Knechtes gesagt hast, warum tobten die Nationen und ersannen die Völker, was nichtig ist? Die Könige der Erde traten zusammen und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Wo steht das? Psalm 2. Ja, genau, Psalm 2. Also sie beten wieder mit dem Wort. Sie nehmen das Wort. Gell? Und sie sehen, das Wort erfüllt sich. Sie können das Wort da anwenden. Und auf Grundlage des Wortes kommen sie zum Herrn und beten zu ihm. Das ist ein Vorbild für uns. Das Wort zu nehmen und mit dem Wort zum Herrn zu beten, ihn an seine Verheißungen zu erinnern. Und dann beten sie in Vers 29. Und nun, Herr, sieh ihr Drohen an und gib deinen Sklaven dein Wort, mit allem Freimut zu reden. Ja, sie beten, dass er das Wort weiterlaufen kann, der Vorsatz weitergeht. Und der Herr hört auch. Das Ergebnis ist in Vers 31, sie werden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und reden das Wort Gottes mit Freimut. Also der Herr hört. Der Herr hat ihr Gebet erhört. Das Wort lief weiter. Der Vorsatz ging weiter. Ich hatte dann noch auf meiner Zusammenfassung 2 Stellen aufgeschrieben. Einmal das Gleichnis von der bittenden Witwe. Und ich habe das Outline jetzt nicht vor mir, in Matthäus die Verse in Einheit zu beten. 18, Vers 19, okay, gut. Das sind auch 2 wichtige Punkte für unser Gebet. In Einheit, ausgerichtet auf Gottes Vorsatz, dass es vorangeht und beständig. Das noch zur Ermutigung. Lukas 18, 1 bis 8. Da erzählt der Herr ja dieses Gleichnis von der bittenden Witwe, die zu dem ungerechten Richter geht und ihn immer wieder bittet, bis er sagt, oh, ich habe keine Lust mehr. Jetzt mache ich es halt, damit die mich in Ruhe lässt. Und der Punkt hier ist, was der Herr herausstellt, wie viel mehr wird Gott der gerechte Richter ist, handeln, wenn seine Auserwählten bitten. Gell? Das ist der Punkt. Psalm 7, Vers 12 sagt zum Beispiel, dass Gott der gerechte Richter ist. Also der Herr sagt in diesem Gleichnis, selbst ein ungerechter Richter wird irgendwann sagen, ich will jetzt meine Ruhe haben, also tue ich's. Also wir können ermutigt sein. Wie viel mehr wird Gott, unser Vater, der gerechte Richter, uns Recht schaffen? Auch wenn wir manchmal ein bisschen Ausdauer haben müssen, ein bisschen warten müssen, aber er wird uns Recht schaffen. Er wird hören, gell? Können wir ermutigt sein. Amen, ja. Und wir sollen in Einheit beten. Nicht das, was zwischen uns steht. Alles bereinigen. Und der Herr verheißt auch dann, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, ist er mitten unter uns. Und wenn zwei übereinkommen in einer Sache, sie zu bitten, dann wird er hören. Da seht ihr, wie wichtig die Gebetsversammlung auch ist, wo wir gemeinsam, lob den Herrn, in Stuttgart sind wir mehr als zwei in der Gebetsversammlung. Aber zwei reichen ja schon. Es dürfen auch mehr sein. Aber der Herr hat uns verheißen, er wird hören, er wird uns Recht schaffen. Und wie viel mehr, auch wenn es um seinen Vorsatz geht, dann in der Apostelgeschichte hat die Erde gebebt. Unser Herr hat gehört, gell? Und das Wort lief weiter. Der Vorsatz ging voran. Der Herr möchte, dass wir mitbeten, den Vorsatz voranbringen, dass die Gemeinde gebaut wird. Und ich erwähne es doch noch kurz. Die Apostel oder die Geschwister in der Apostelgeschichte, sie haben auch immer gesagt, dass der Herr Jesus der Richter der Welt ist. Das habe ich mir auch ein bisschen zum Vorbild genommen, den Menschen zu sagen, ja, er ist heute dein Retter, aber er wird auch als Richter wiederkommen. Apostelgeschichte 10, 42. Er hat uns befohlen, dem Volk zu verkündigen und ernstlich zu bezeugen, dass dieser, der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Ja, der Herr wird auch wiederkommen, sein Vorsatz wird vollendet werden. Und dann wird er auch alles andere aufräumen. Ja, jetzt sind wir in diesem Vorsatz und sollen mitarbeiten bis zu der Wiederherstellung aller Dinge. Amen.